60% aller Schüler, die gerade in die Grundschule gehen, werden irgendwann mal Jobs machen, die heute noch nicht existieren. Es gab jetzt erst vor kurzem einen Artikel, dass die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job sind. Es braucht ein paar Verrückte am Anfang, so eine Veränderung anzuführen, die auch irgendwie aus welchem Grund auch immer intrinsisch dazu motiviert sind und Bock drauf haben. Da haben wir wirklich mit Automatisierung die Chance dazu, eben komplett anders zu denken und dann eben der Einzelperson mehr Zeit zu geben für Entspannung, für Erholung und für Freizeit. Und hinzu muss ja auch noch kommen, dass das einen Mehrwert schafft für unsere Gesellschaft. Nur dann ist es Arbeit in dem Sinne. Alles andere wäre eigentlich mehr dann so eine Art Hobby.
So, es ist höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Mein Name ist Till Uhrig und in diesem Podcast unterhalte ich mich alle zwei Wochen mit den interessantesten Menschen aus der Agenturwelt. Mein heutiger Gast ist Nico Bitzer. Nico ist von Haus aus Wirtschaftspädagoge und hat ja so vor 3 Jahren das Startup Bots and People gegründet, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, unsere Arbeitswelt zum Bessern zu verändern, und zwar durch Automatisierung. Bots and People berät Unternehmen mit dem Ziel, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der jeder möglichst nur noch bedeutungsvolle Arbeit verrichtet und langweilige, belastende, repetitive Arbeit möglichst aus unserem Alltag verschwinden soll. Wie diese Arbeitswelt genau aussehen soll und wie wir diese große Vision erreichen können, das verrät uns Nico jetzt hoffentlich in diesem Podcast. Hi Nico, schön, dass du da bist.
Hallo Till, freue mich sehr, hier zu sein.
Sag mal, du willst ja die Arbeitswelt durch Automatisierung verbessern. Was stört dich denn an der Art und Weise, wie wir heute arbeiten?
Es ist ja so, dass wir theoretisch 70% aller Tätigkeiten in unseren Jobs schon automatisieren könnten. Das muss man sich mal vorstellen. 70% können schon automatisiert werden. Aber es ist ja nicht so in den Unternehmen, weil die Menschen machen ja immer noch ihre Arbeitsschritte so, wie sie das teilweise vor 15 oder in manchen Unternehmen vor 15 oder 20 Jahren gemacht haben. Und die Frage ist, wie können wir es schaffen, den Menschen, die eben Dinge tun, die sie auch nicht mit Freude erfüllt, dann zu automatisieren, um sich eben auf Dinge zu fokussieren, die sie mit Freude erfüllen.
Mhm. Gib mal so ein bisschen ein Beispiel. Also was sind zum Beispiel Tätigkeiten, wo du sagst, das sowas brauchen wir eigentlich nicht mehr?
Ja, also zum Beispiel, wenn man sich so einen Personalbereich in einem großen Konzern anschaut, wenn ein neuer Mitarbeiter ongeboardet wird und dann erstellt wird im ERP-System als Mitarbeiter sozusagen, das passiert in großen Unternehmen relativ häufig, und da gibt es dann eine Person, die diese Person in mehreren Systemen anlegen muss und händisch dann die gleichen Personendaten in verschiedene Systeme eingeben muss. Das wäre ein Beispiel. Im Verwaltungsbereich können wir auch reinschauen. Solche Sachen wie Kirchenaustritte zum Beispiel passiert auch sehr, sehr häufig. Und das wird sehr manuell in ein Formular eingefüllt, dann abgeheftet, in den Schrank reingestellt und das immer wieder den gleichen Prozess am Tag.
Das heißt, es gibt also sehr viele Tätigkeiten so in unsere Bürowelt, wo man eigentlich sagen könnte, das ist eigentlich, die erfüllen einen jetzt nicht mit besonderer Erfüllung oder Freude, und die können eigentlich weg. Ja. Kannst du mal ein bisschen so die Vision schildern, wo du eigentlich hin willst mit Bots and People? Es ist auf eurer Website steht, für jeden bedeutungsvolle Arbeit, auch für dich. Was meint ihr damit mit bedeutungsvoller Arbeit?
Genau, also bedeutungsvolle Arbeit meinen wir von zwei Dimensionen her gedacht. Die erste Dimension ist dann wirklich, dass man auch Freude dabei empfindet, was man selbst tut. Es gibt diese älteste Definition von New Work, ist ja auch, dass man etwas tun kann, was man wirklich, wirklich gerne macht. Und das kann man mit Automatisierung eben ermöglichen auf der einen Seite. Und die andere Dimension von bedeutungsvoller Arbeit ist aber auch, dass sie bedeutungsvoll für unsere Gesellschaft und für die Wirtschaft ist. Denn was eigentlich schon automatisiert werden kann, und eine Person, also sagen wir mal diese Person, die jetzt die Kirchenaustritte bearbeitet, die würde jetzt sagen, ich mache das unheimlich gerne, so dieses Abheften, das beruhigt mich so. Dann ist das trotzdem noch keine bedeutungsvolle Arbeit, sondern hinzu muss ja auch noch kommen, dass das einen Mehrwert schafft für unsere Gesellschaft. Nur dann ist es Arbeit in dem Sinne. Alles andere wäre, um es jetzt mal sehr hart zu formulieren, eigentlich mehr dann so eine Art Hobby.
Wie kommen wir denn dahin? Sagst du, wir wollen mit Automatisierung bedeutungsvolle Arbeit schaffen. Wie ist denn der Prozess? Also wie schaffen wir das?
Also zunächst mal müssen wir ja ein Bewusstsein dafür schaffen in den großen Organisationen, in denen das meistens so ist. Also kleinere Unternehmen machen das schon sehr natürlich, weil sie einfach sehr effizient agieren müssen und geringere Ressourcen zur Verfügung haben. Aber große Unternehmen, die schon, ich nenne es jetzt mal too big to fail sind, da müssen die Mitarbeitenden dann überhaupt erstmal ihre eigenen Ineffizienzen erkennen und auch sich dessen bewusst machen, dass sie eigene Dinge tun, die sie gar nicht mit Freude erfüllen. Wie geht das? Man kann dann, muss dann über das Thema Automatisierung, Automatisierungspotenziale lernen. Also erstmal wissen, was kann ich überhaupt automatisieren in meiner Arbeit? Welche technologischen Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und darauf basierend dann eben die nächsten Schritte gehen und wirklich mit Technologie dann zu automatisieren.
Das heißt, Digitalisierung ist ja sozusagen der Hauptfaktor dabei. Wenn ich mir jetzt mal so die IT von großen Unternehmen anschaue, dann habe ich da ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl, was Veränderungsprozesse angeht. Also in großen Unternehmen ist die IT ja ganz oft mit riesiger Standardsoftware ausgestattet und meine Erfahrungen sind da extrem ernüchternd. Ne? Es ist unflexibel, es ist unintuitiv, es ist kompliziert und es ist vor allem meistens so kleinen Speziallösungen von so schnellen amerikanischen Startups oft einfach unterlegen. Hast du da mehr Hoffnung als ich, dass so große ITs von großen Unternehmen sich ändern können?
Ja, also entweder das passiert, entweder sie ändern sich und schaffen es wirklich auch neue Technologien zu nutzen für ihre eigenen Prozesse, oder sie werden mittelfristig aus dem Markt verschwinden, diese großen Unternehmen. Haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen. Und ich glaube, also in der Vergangenheit war es durch Innovation, also sowas wie beispielsweise Kodak, das wird ja immer als Beispiel angeführt, die dann weginnoviert wurden. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Unternehmen auch in diesem Effizienzbereich innovativ sein müssen, ihre Prozesse sehr innovativ denken müssen, weil sie ansonsten gar nicht mit der Effizienz anderer und neuer Unternehmen mithalten können. Genau, und ich bin daher zuversichtlich, weil ich glaube, dass sich der Druck sehr stark erhöhen wird auf die Unternehmen, da was zu tun, und ich auch schon sehr viele Unternehmen sehe, die auch teilweise diese Technologie demokratisieren, also nicht mehr diese eine IT-Abteilung haben, an die man den Use Case gibt. Also zum Beispiel hier das im SAP, das dauert mir hier alles viel zu lang, können wir das mal verändern? Dann macht mal so ein Ticket auf und dann bekommt man gesagt, ja, das können wir dann 2027 umsetzen, weil wir haben noch so viele andere Sachen zu tun. Das weicht immer mehr auf hinzu, dass die IT zum Enabler wird und auch die Mitarbeitenden in den Fachbereichen dazu befähigt, diese technologischen Assets selbst zu bauen.
Wie gut sind wir denn in Deutschland eigentlich, was Automatisierung angeht, so im internationalen Vergleich?
Der internationale Vergleich fällt mir schwer, weil die meisten Unternehmen, gerade auch mit denen wir zusammenarbeiten, sehr global und international aufgestellt sind. Es gibt natürlich die Unterschiede, was das Mindset, aber auch die regulatorischen Aspekte angeht, also in Europa und insbesondere in Deutschland, also müssen wir eigentlich die zwei Dinge separat nochmal betrachten. Zum einen das Mindset ist in Deutschland dann doch ein bisschen vorsichtiger und lass uns vielleicht nicht die Technologie jetzt einfach mal bedenkenlos nutzen und alle unsere Daten in ChatGPT reintackern, gerade in den großen Unternehmen. Und das ist vielleicht in USA, um jetzt mal einen Gegensatz zu nennen, ein bisschen anders. Da schaut man eher auf die positiven Aspekte der Technologien. Und dann gibt es natürlich noch den regulatorischen Aspekt, wo wir ja auch in Europa ein bisschen Vorreiter sind, sogar würde ich sagen, und da auch die Daten der Gesellschaft schützen wollen und da auch sehr, sehr coole Initiativen dazu vorantreiben. Also ich würde sagen, wenn man jetzt das ist fortschrittlich, oder du hast gesagt, wo stehen wir im Vergleich? Im Vergleich, die Dinge zu nutzen, um effizienter zu sein, glaube ich, ein bisschen hinter dem US-Markt. Wenn es darum geht, das Ganze zu regulieren und vernünftig einzusetzen, mindestens gleich auf, wenn nicht sogar ein bisschen vorne dran. Also es kommt auf die Betrachtungsweise
an. Okay. Ich hätte jetzt vermutet, dass wir quasi so ein Entwicklungsland sind, was digitale Automatisierung angeht.
Ja, also man muss tatsächlich, was Prozessautomatisierung angeht, was ja eher ein Nischenthema ist oder in der öffentlichen Wahrnehmung ein Nischenthema ist, ist Deutschland wirklich ein Vorreiter. Also wir haben Unternehmen wie Celonis, die wurden zuletzt mit 13 Milliarden US-Dollar bewertet. Und das ist Innovation im Bereich Process Mining. Also wie können wir effizienter Prozesse in Enterprises gestalten, direkt aus Deutschland. Und das ist der unangefochtene Marktführer. SAP ist ein deutsches Unternehmen ganz vorne mit dabei. Wir haben Camunda, Signavio, das sind alles global agierende Unternehmen, die andere Unternehmen effizienter machen.
Gibt es eigentlich so verschiedene Level der Automatisierung? Also man kennt es ja vom autonomen Fahren, da gibt es dann so Level 1, 2, 3, 4, 5, wo dann verschiedene Stufen der Automatisierung stattfinden. Gibt es das für die Arbeitswelt auch?
Also ganz rudimentär könnte man sagen, du hast ja eben schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Das ist schon mal der erste Schritt, also dass überhaupt Prozesse in die digitale Welt übertragen werden. Weil, ich sag's mal so, also würden wir jetzt unseren Podcast mit einem Diktiergerät aufnehmen und du müsstest dann das Transkript quasi nochmal einmal händisch auf einen Zettel schreiben oder würdest dir dann auf den Zettel Notizen machen, ist natürlich sehr viel schwerer zu verarbeiten, als wenn direkt digital ein Transkript mitgeschnitten wird. Und jetzt nochmal, um das Beispiel öffentliche Verwaltung zu nennen, auch einfacher, wenn ich jetzt aufs Amt gehen würde und nochmal das Beispiel Kirchenaustritt, ich würde jetzt direkt in so ein digitales Formular meine Daten eingeben. Am besten würden die noch erkannt werden, wenn ich einen QR-Code meines Personalausweises da scanne. Ist das schon mal die erste Grundvoraussetzung, um die Daten dann weiter standardisiert und digitalisiert zu verarbeiten. Wenn ich aber dorthin gehe, kriege einen Stift in die Hand gedrückt und gesagt, okay, füll das erstmal aus mit meiner krakeligen Handschrift, es ist deutlich schwerer, das Ganze zu verarbeiten. Also Thema 1, Digitalisierung, die Daten erstmal in die digitale Welt zu bringen. Der zweite Schritt, würde ich sagen, ist dann auch Standardisierung. Auch in der digitalen Welt kann man nicht einfach einen Fließtext ausfüllen oder schreibt eine E-Mail, sondern das Ganze wird in Formulare reingepackt, dort, wo es möglich ist. Und dann von da aus gesehen ist eigentlich der Automatisierung keine Grenzen gesetzt. Mhm.
Du hast gerade schon ChatGPT angesprochen. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in diesem ganzen Bereich Automatisierung?
Spielt eine riesengroße Rolle, weil als wir noch gestartet sind mit Bots and People, so vor 3-4 Jahren, da weiß ich noch, da gab es immer so Templates, mit denen man berechnen konnte, wie hoch das Automatisierungspotenzial für so einen bestimmten Prozess ist. Und da gab es immer die eine Frage dazu, sind die Daten standardisiert? Weil die meisten Automatisierungstechnologien nicht in der Lage dazu waren, unstandardisierte Daten weiter zu verarbeiten. Also immer dann, wenn eine E-Mail an einen Kundensupport geschrieben wird, dann musste dann doch nochmal ein Mensch quasi diese unstrukturierten Daten in Form einer E-Mail oder eines Anrufs verarbeiten. Und dann kam immer am Ende raus, okay, der Prozess ist noch nicht automatisierbar oder schwer automatisierbar. Mit den neuesten Entwicklungen zum Thema künstliche Intelligenz sind diese Prozesse eben genauso gut automatisierbar und das ist ein Riesenfortschritt und deswegen spielt KI eine Riesenrolle beim Thema Automatisierung.
Erklär nochmal diesen Unterschied zwischen strukturierten Daten und unstrukturierten Daten jetzt für einen Technik-Line. Kannst du da nochmal ein Beispiel geben?
Strukturierte Daten ist alles das, zum Beispiel was man wenn jetzt ein Formular an Multiple Choice Feld hat. Also zum Beispiel, wie viele Kinder hast du? 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das wären strukturierte Daten, die man dann weiterverarbeiten kann. Unstrukturierte Daten ist zum Beispiel, wenn jemand eine E-Mail im Fließtext schreibt oder wenn jemand irgendwo anruft und wirklich das rein Gesprochene sind ja auch schon Daten, die aber eben nicht auf eine strukturierte Art und Weise übermittelt werden.
Aha, und weil die KI quasi im Prinzip vereinfacht gesagt die Fähigkeit hat, Sinn zu erkennen oder Bedeutungsbereiche zusammenzufassen, kann die KI quasi mehr oder weniger diese Daten dann klassifizieren und für sich strukturieren und dann auch verarbeiten, sodass man auch einfach jegliche Formen von Daten verwenden kann für die Automatisierung, ne?
Genau, also ich würde auch noch mal ein Beispiel nennen. Das war, da hatten wir nämlich genau vor 3 Jahren so ein Gespräch mit einem Medienunternehmen, die unter anderem Radiosender, aber auch Zeitungen im Portfolio haben. Und da ging es drum, oh, können wir nicht, wir kriegen hier die ganzen Anfragen von Leuten, die verschiedene Dinge publizieren wollen. Also von der Todesanzeige bis zum Event, was abgedruckt werden soll. Und könnten wir das nicht automatisieren? Da haben wir gefragt, ja, wie sammelt ihr denn jetzt aktuell die Anfragen ein? Und dann haben sie uns gesagt, ja, meistens kommt das per E-Mail. Und genau, dann wird dann einfach eine Mail geschrieben, hey, bitte um Veröffentlichung in folgender Zeitung und folgender Text. So, und dann musste eben eine Person in diesem Unternehmen ja das Ganze clustern und sagen, okay, das gehört jetzt zu der Zeitung und Todesanzeigen, das gehört jetzt zu der Zeitung und Events, die geplant werden sollen oder beworben werden sollen. Und das konnte man zu der Zeit eben sehr, sehr schlecht automatisieren. Und jetzt mit Hilfe von Large Language Models, also der Möglichkeit, durch eine mathematische Formel im Endeffekt herauszufinden, handelt es sich jetzt hier um eine Anfrage für eine Todesanzeige oder für ein Event, ist die KI sehr gut dazu in der Lage, das eben vorzuclustern.
Mhm. Okay.
Und die unstrukturierten Daten dann wiederum in strukturierte Bahnen reinzulenken. Mhm.
Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich die verhindernden Faktoren da sind, weil das hört sich natürlich alles erstmal ganz gut an und vielleicht auch zu einfach an. Was sind denn die Schwierigkeiten bei der Automatisierung in Unternehmen, gegen die man ankämpfen muss?
Also die Schwierigkeiten sind schon zum einen das Wissen und das Know-how der meisten Mitarbeitenden dazu, diese Technologien zu nutzen. Und das zweite ist auch das Thema Change Management, also die Veränderung in den Unternehmen dann auch gegen dann doch all die Widerstände, die es so gibt, voranzutreiben. Weil im ersten Moment hat ja jetzt so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die eine bestimmte Aufgabe macht und glücklich dafür bezahlt wird, vielleicht erstmal keine riesengroße Eigenmotivation, den Prozess dann zu automatisieren. Sei denn, das ist aber nochmal ein anderer Fall. Sie hat sowieso so viel zu tun, was auch in vielen Fällen so ist, dass sie dann intrinsisch dazu motiviert ist, etwas zu automatisieren. Aber im ersten Moment bedeutet es ja erstmal, etwas anders zu tun, wie das, was man die ganze Zeit so gemacht hat. Und das ist immer mit einem Aufwand verbunden und auch mit einem gewissen Schmerz verbunden, das zu tun. Und neben der persönlichen Ebene ist das natürlich auch so dann auf der organisationalen Ebene, weil auch Strukturen dafür verändert werden müssten. Mhm.
Es gibt ja diesen schönen alten Spruch, Culture Eats Strategy for Breakfast. Also sozusagen, du kannst dir eine Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie ausdenken, wie du willst. Wenn die Unternehmenskultur dagegen steht, dann wirst du da scheitern. Wie bearbeitet man so eine Unternehmenskultur dahingehend, dass die Digitalisierungs- oder Automatisierungsstrategie dann auch Erfolg hat?
Das ist eine große Frage. Und da gibt es natürlich jetzt nicht das eine Geheimrezept, wie man das machen kann. Das hängt wirklich sehr, sehr von der Organisation ab. Es gibt aber verschiedene Dinge, die man tun kann, um damit zu starten. Und eine Sache ist, dass man mit den Pionieren startet und nicht jetzt unbedingt mit den Skeptikern. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, kennst du das First Follower Principle?
Nein.
Da geht's drum, dass da gibt's so einen Typ, der tanzt so ein bisschen crazy auf einer Parkwiese rum. Ich glaube, auf so einem Festival und alle anderen sitzen so auf dem Boden und machen nix und gucken diese Person so ein bisschen kritisch an, wie der so da tanzt. Und das war bestimmt ein unangenehmes Gefühl für diesen Mensch, das zu tun. Aber irgendwann kommt ein zweiter dazu und tanzt mit. Und dann tanzen die zusammen auf dieser Wiese. Die anderen sitzen immer noch auf dem Boden. Und ganz am Ende ist es aber so, dass diese komplette Wiese tanzt. Und es gibt nur noch so 2, 3 Personen, die auf dem Boden sitzen. Und dann sehen die eher dämlich aus, weil sie halt nicht mitmachen. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke. Was das zeigt ist, es braucht ein paar Verrückte am Anfang, so eine Veränderung anzuführen, die auch irgendwie aus welchem Grund auch immer intrinsisch dazu motiviert sind und Bock drauf haben. Vielleicht ist es, um ihre Karriere weiter voranzutreiben. Vielleicht ist es, weil sie einfach richtig interessiert an Technologie sind. Kann verschiedene Gründe haben. Und dann schafft man es eben auch, so ein Movement, so eine Bewegung zu initiieren. Wenn man aber zuerst zu dem grimmigst reinblickenden Menschen, der noch auf der Wiese sitzt, gehen würde und sagen, ja, komm, tanz doch mal mit, dann kann man sich vorstellen, wie das ausgeht. Und das machen viele Unternehmen, indem sie eben versuchen, direkt von Anfang an die Kritiker mit einzubeziehen.
Ah, okay. Finde ich eine interessante Metapher. Wir verlinken das Video. Ich glaube, ich kenne auch das Video, auf das du anspielst. Finde ich ganz witzig. Ja. Sag mal, wie geht's denn dann weiter? Also ihr, wenn ich das richtig verstanden habe bei Bots and People, dann arbeitet ihr führt nicht selber Tools in Unternehmen ein, sondern ihr arbeitet quasi an der Kompetenz der Leute, Upskilling. Nennt ihr das? Wie macht ihr das? Und was muss man denn dann so lernen da als Mitarbeiter?
Genau, also auch wieder unter der Prämisse, ich würde sogar nicht nur sagen, Culture eats strategy for breakfast, sondern auch Upskilling for breakfast. Mhm. Das heißt, es muss erstmal so der Wille der Veränderung da sein. Dazu können auch gute Upskilling-Initiativen beitragen, aber es muss schon so eine gewisse Kultur da sein. Und dann, was wir tun, ist erstmal zu schauen, welches Ziel das Unternehmen mit dem Thema Automatisierung erreichen will. Das ist ja auch noch so ein Thema. Viele Unternehmen haben angefangen, dann direkt die Story vom Management, genauso wie das Management das erzählt hat. Wir wollen hier jetzt effizienter werden, das so an die Organisation zu tragen. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, was ein gutes Ziel sein könnte für Automatisierung und effizienter zu werden, ist zum Beispiel die Kunden zufriedener zu machen oder die Mitarbeiter zufriedener zu machen. All das, was eben auch gerade bei dem Unternehmen als Ziel gesetzt wird. Und dann, sobald das klar ist, ist es wichtig herauszufinden, in welchen Bereichen Potenziale dafür sind, mit Automatisierung zu diesen Zielen eben beizutragen. Und von da aus dann herauszufinden, welche Skills dann dazu notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, das ist erstmal die Grunddefinition und dann können die die Initiativen und Weiterbildungsmaßnahmen erst starten.
Mhm. Nimmt euch denn nicht eigentlich, also wenn ich jetzt mal unsere Arbeitswelt anschaue, nehmen euch denn nicht eigentlich die riesigen Softwareunternehmen die Arbeit ein bisschen ab? Also wenn man jetzt zum Beispiel sich die Microsoft-Welt anschaut, wo dann jetzt künftig alles ineinander greifen wird und KI-Tools ja über kurz oder lang auch in Word, in Outlook oder so eingebaut werden und das natürlich alles ein userfreundliches Interface hat, ist es nicht so, dass diese Unternehmen das quasi irgendwann von alleine machen werden?
Ich glaube, die Herausforderung hier ist, dass wir wirklich in so einer Bubble leben. Also ich glaube, jetzt mal im speziellen du und ich, wenn du sagst, userfreundlich und das ist im Browser eingebaut, das ist für viele Menschen in großen Unternehmen schon echt zu viel gesagt. Also da bekommen wir Fragen gestellt wie, wo lade ich denn dieses ChatGPT jetzt runter überhaupt? Wenn es um das Thema Microsoft Power Plattform, mit der man wirklich ja viel machen kann, geht, wie komme ich da überhaupt hin erstmal? Also das ist wirklich die Leute an die Hand zu nehmen und denen dann erstmal zu zeigen, wie sie anfangen können, diese Tools zu verstehen und zu nutzen. Es gibt noch so eine andere Metapher, es geht jetzt auch wieder in Richtung Change Management. Aber wenn man eben das ganze Leben lang gelernt hat, wirklich nur wenige Tasks immer gleich durchzuführen und das wirklich jahrzehntelang teilweise, dann fällt es eben schwer, darüber nachzudenken, wie man jetzt zum Beispiel ein Browser-Plugin gut nutzen könnte. Genau, und die Metapher ist, kennst du das Reverse Bicycle?
Nee, erklär's mir.
Vielleicht. müsste ich nochmal raus und vielleicht können wir es auch ja verlinken. Ein YouTuber, der hat ein Fahrrad gebaut, was
Smarter Every Day
umgekehrt funktioniert. Also wenn du. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich eine super schöne Metapher, um's nochmal für die Hörer zu erklären. Also das fährt nach links, wenn du nach rechts lenkst, und fährt nach rechts, wenn du nach links lenkst, und fährt nach vorne, wenn du rückwärts fährst, und rückwärts, wenn du nach vorne fährst. Und der ist damit durch, ich glaube, Kanada getourt und hat Leuten die Chance gegeben, das, ich glaube, 3-4 Meter mit diesem Fahrrad zu fahren. Und das hat halt überhaupt niemand hinbekommen. Die sind alle sofort runtergefallen vom Fahrrad. Und das Learning ist im Endeffekt, dass du, wenn du jahrelang gelernt hast, wie man halt richtig Fahrrad fährt, dass so ein Reverse-Bike einen komplett überfordert. Und und ich glaube, sein Sohn, der 3 oder 4 Jahre alt oder vielleicht 5 Jahre alt war, der hat es dann relativ schnell rausbekommen, weil der halt noch nicht so diese festen Strukturen im Hirn, um es jetzt hobbypsychologisch mal zu beschreiben, hatte. Und das finde ich eine super coole Metapher, weil es in den Organisationen ja genauso ist. Also wir können halt nicht von den Leuten erwarten, von einem auf den anderen Moment jetzt eigenständig komplett umzudenken und dann diese ganzen neuen Technologien in der Geschwindigkeit anders zu nutzen, wie die Softwareunternehmen das weiterentwickeln.
Mhm. Die größte Angst ist doch sicherlich dabei die Angst um den Arbeitsplatz, ne? Also es gibt ja eben genau viele Leute, die dann so in eher repetitiven Aufgaben stecken, die doch dann bestimmt ja davor Angst haben, einfach wegrationalisiert zu werden. Was kannst du den Leuten denn sagen?
Ja, das ist auch ein wirklich ein Irrglaube, weil die meisten oder fast alle Jobs haben so einen Automatisierungsgrad von so um die 50%. Das heißt, es geht nicht drum, einen Job komplett wegzuautomatisieren und eine Person dann mit Technologie zu ersetzen, sondern es geht drum, die Person mit Technologie zu unterstützen oder diesen Job mit Technologie zu unterstützen. Jetzt mal ein Beispiel Job. Ich hoffe, ich sage jetzt genau die richtige Prozentzahl. Also ungefähr, das war ein Accountant, der hat ein 45-prozentiges Automatisierungsrisiko. Da gibt es auch so eine Website, die heißt willrobotstakemyjob.com. Und da kann man so verschiedene Berufsbilder eingeben. Und dann kriegst du direkt so eine Analyse, wie viel Tätigkeiten der Person schon automatisierbar sind. Und selbst bei Jobs, bei denen man denkt, okay, wow, das muss doch eigentlich mit den heutigen Technologien schon komplett automatisiert werden können, die liegen dann so bei 70% vielleicht. Mhm. Das bedeutet, diese 30%, die Person Wissen in diesem Berufsfeld aufgebaut hat, die sind super wichtig, um weiterhin den Wert dieses Jobs überhaupt generieren zu können. Deswegen ist es nicht möglich, einen Job einfach so wegzuautomatisieren, sondern eher die Technologie zu nutzen, um effizienter zu sein. Zusätzlich zu dieser Entwicklung, dass wir das Domainwissen der Leute brauchen, brauchen wir sowieso mehr oder müssen mehr Wert oder den gleichen Wert mit Arbeit generieren, als wir das noch vor ein paar Jahren gemacht haben, aufgrund des demografischen Wandels. Mhm. Also wenn man sich da mal die Entwicklung anguckt, die sogenannte Babyboomer-Generation, die sind jetzt bald oder ein paar Jahren, dauert nicht mehr lange, dann wird ein ganzer Schwall an Menschen auch in Rente gehen. Und wie sollen wir das dann abfangen, die jüngeren Generationen, ohne uns effizienter aufzustellen mit Technologie? Mhm. Wenn wir wollen, dass wir den gleichen Wert generieren.
Jetzt ist ja die Vision so, dass quasi die repetitiven Aufgaben wegfallen. Das heißt, ich habe Zeit gewonnen. Zeit, die ich in Exzellenz, in Weiterentwicklung, in Innovation und so stecken könnte. Das ist natürlich einerseits eine positive Vision. Die negative Vision, die dazugehört, wäre, dass einfach mehr Belastung mit komplexen Aufgaben auf die einzelnen Menschen dazukommt und sozusagen der Mental Load pro Job steigt, weil ich nur noch Aufgaben auf dem Tisch habe, die sozusagen Problemlöseraufgaben sind, die KI und mein Automatisierungsumfeld nicht schafft. Und auf einmal steigt mein Mental Load in meinem Job so wahnsinnig, dass es zu einer psychischen Belastung wird. Das wäre jetzt meine negative Vision. Was kannst du dem entgegensetzen?
Ich glaube, da gilt es auch wieder im Bereich oder auch zum Thema New Work sich weiterzuentwickeln als Unternehmen. Also natürlich kann es jetzt nicht sein, dass eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nur noch so super komplexe Aufgaben hat und das am besten dann auch 5 Tage die Woche, so wie wir das eben die ganze Zeit gemacht haben, sondern da kann man ja auch über Modelle nachdenken, wie dann zum Beispiel eine 4-Tage-Woche oder eine Arbeitszeitreduktion im Generellen, weil wenn wir dazu in der Lage sind, eben mehr Wert zu schaffen mit weniger Arbeitszeit, dann sollte sich das auch in solchen Modellen widerspiegeln. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir eine Balance finden. Wird aber auf jeden Fall auch eine Zeit lang dauern, bis sich das eingeruckelt hat. Und im Endeffekt auch eine wichtige Frage, die sich die Politik auch irgendwann mal stellen muss. Am besten früher statt später.
Also jetzt ist es natürlich klar, dass da für den Arbeitgeber und den Unternehmer sehr viel hauptsächlich Potenzial drin steckt, weil es einfach ja insgesamt eine Effizienzbewegung drin ist. Wenn ich jetzt mal auf Arbeitnehmerseite wechsle und ein bisschen gucke, was bringt mir das denn, dann habe ich so zwei Ängste. Das eine ist so, es liegt ja schon auch manchmal ein Reiz in repetitiven Tätigkeiten, ne? Also, dass du zumindest teilweise, bin ich in meinem Job, wäre ich sehr froh, wenn ich mal irgendwie 4 Stunden einfach nur Sachen von links nach rechts stapeln könnte, sozusagen. Das heißt, da ist ja dann auch eine Erholung drin. Ich finde auch manchmal gut in meinem Job, wenn ich nur, keine Ahnung, ich schreibe jetzt eine halbe Stunde lang meine Stunden auf oder trage irgendwas ein oder sortiere irgendwas oder so. Ich glaube, man braucht so diese Phasen, wo man so ein bisschen Erholung hat. Das wäre das eine. Und das andere wäre meine Angst vor so einer, sagen wir mal, überkontrollierten und übergetrackten Welt, weil wenn alles digitalisiert ist, dann ist auch alles sozusagen nachhaltbar, dann habe ich viel klarere Ergebnisse und damit einhergeht auch ja so eine viel stärkere Kontrolle, die zumindest möglich ist, und wenn sie möglich ist, dann hätte ich die Angst, dass sie auch stärker genutzt wird. Das heißt, so ein bisschen wird jetzt gnadenlos optimiert, wird überall die Schraube fester gezogen. Das wären so meine zwei Ängste in Bezug auf Automatisierung. Was kannst du ein Bild zeigen, wo vielleicht auch mehr die Benefits für Arbeitnehmer drin sind?
Ja. Genau, also erstmal ist es ja auch so, ich hatte gerade noch mal geschaut, gab jetzt erst vor kurzem einen Artikel, dass wirklich die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job sind und nur 30% uneingeschränkt zufrieden sind, was ich erstmal grundsätzlich sehr erschreckend finde, weil der Job ist ja etwas, womit man sich sehr, sehr viel im Leben beschäftigt, und da sollte man dann doch, also uneingeschränkt ist auch schon eine starke Formulierung, man müsste jetzt mal genau in diesen Artikel reingucken, was dahinter steckt. Aber was es eben zeigt, ist, dass viele Menschen eben nicht zufrieden sind mit ihrem Job. Und dann hast du zwei Dinge genannt. Das eine ist das Thema, sind diese repetitiven Aufgaben, können die nicht auch mal entspannend sein? Und ist das auch was man mal zwischendrin braucht, um abzuschalten? Und eben nicht nur diese Hochleistungsarbeit, diese hochleistungskreative Arbeit, was ja sehr, sehr anstrengend für unsere Köpfe auch ist, zu machen. Und da würde ich sagen, das ist etwas, und da haben wir wirklich mit Automatisierung die Chance dazu, auch Arbeitszeitmodelle oder generell Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Modelle eben komplett anders zu denken, und dann eben dem Mitarbeiter, der Einzelperson auch Zeit zu geben, mehr Zeit zu geben für Entspannung, für Erholung und für Freizeit und eben nicht 8 Stunden am Tag durchgehend zu arbeiten, was ja gerade noch der Standard ist. Das heißt, man würde diese Hirnentspannung eben nicht darin finden, irgendwas wegzusortieren in Ordner oder solche Bürotätigkeiten, sondern man würde die Entspannung vielleicht darin finden, mit seinen Kindern Murmeln zu sortieren. Um es mal so ganz plakativ zu machen, was ich einen viel schöneren Gedanken finde, als zu sagen, oh, ich brauche diese langweilige Arbeit, um abzuschalten. Dann doch lieber mit der Familie sowas tun oder alleine, weiß nicht, Briefmarken sortieren, was einem halt Spaß macht, und dann weniger zu arbeiten. Und das ist worauf wir uns worauf wir uns hinbewegen können mit Automatisierung und was auch dieser Begriff Meaningful Work meint. Das heißt nicht, jetzt 8-9 Stunden oder sogar mehr kreative Hochleistungsarbeit zu machen. Genau, und ich hatte noch einen zweiten Aspekt.
Das andere war das Tracking, also quasi das ständige Optimieren und damit sozusagen so ein stärkerer Druck, einfach ein stärkerer Leistungsdruck, der damit einhergeht.
Ah ja, genau. Und da bin ich super kritisch dazu eingestellt. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass das reguliert werden sollte. Es gibt mittlerweile Software, die dazu in der Lage ist, wirklich jeden einzelnen Tastaturanschlag und Mausklick auf einem Laptop zu tracken, auch über Teams hinweg, und das dann als Daten zu aggregieren und daraus Prozessmodelle zu zeichnen und auch Modelle, wie aktiv oder inaktiv Mitarbeitende sind. Zum Beispiel im Kundensupport, wo man ja wirklich relativ viel gleiche Tätigkeiten tut. Und klar ist, wenn die Person die Tastatur oder die Maus nicht berührt, wahrscheinlich nichts tut. Und das finde ich sehr kritisch. Und da sollten wir wirklich auch eine Regulatorik schaffen, die dazu führt, dass man sowas zumindest auf die Mitarbeiter-Einzelebene nicht runtertracken kann. Mhm.
Jetzt sind wir beide, wir haben es ja gerade schon angesprochen, eher in einer Bubble, in der Marketing, in der Agentur, in der Beratungswelt, wo es sehr viel um Kommunikation geht. Bei uns, Territory, ist ja ein Unternehmen mit ca. 1000 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten, die ganz unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen machen, so Content und Werbung in ganz unterschiedlichen Disziplinen an unterschiedlichen Standorten. Was ist denn für unseren Bereich drin in Sachen Automatisierung?
Auch gerade jetzt mit dem Bereich Generative AI, was ja schon der Name sagt, also es generiert etwas für uns, also die Formel, in die man etwas reingibt, in dem Fall den Prompt, generiert einen mehr oder weniger kreativen Output. Da muss man sich aber auch über den Begriff kreativ streiten, aber da steckt natürlich unheimlich viel Potenzial drin, es zumindest auch als Brainstorming-Partner zu benutzen. Das finde ich eigentlich auch den schönsten Use Case für kreative Arbeit. Man muss sich halt dann dessen bewusst sein, wie das Ding funktioniert, denn es basiert ja dann doch auf Daten aus der Vergangenheit oder Daten irgendwo aus dem Internet, mit denen es halt trainiert wurde. Und deswegen ist es dann schwer, durch Generative AI wirklich das, was der Mensch ja kann, dieses etwas wirklich komplett Neues zu generieren, da dann doch noch eingeschränkter ist, als wir jetzt mit unseren kreativen Fähigkeiten.
Ja, also zum Themenkomplex KI in der Kreativität und Implementierung von Generative KI in die Agenturwelt, da kann ich euch natürlich unsere Podcasts hier empfehlen. Einerseits mit Molly, unserer Kreativchefin, die über Kreativität und KI mit mir gesprochen hat, und Markus Bilgeri und Carsten Hoffmann, mit denen habe ich über die technischen Perspektiven von KI gesprochen. Eine Perspektive dabei ist ja so ein bisschen die Sicherheit der Implementierung. Das ist ja gerade in der KI, merken wir, das ist ja so eine ganz große Unsicherheit. Was ist mit den Daten? Was ist mit der rechtlichen Situation? Ist es jetzt nicht gerade riskant für Unternehmen, in digitale Systeme zu investieren und so auf bestimmte Pferde zu setzen, weil die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen gerade so unsicher sind?
Also es ist genauso unsicher, gar nicht da rein zu investieren, weil dann die Konkurrenz diese Technologien nutzt und damit effizienter wird. Es ist aber du hast auch recht. Die Gefahr besteht zum Beispiel in rechtlichen Themen, also gerade in der Kreativarbeit, wenn man jetzt anfängt, Werbeplakate mit generativer AI erstellen zu lassen, da muss man natürlich aufpassen, dass irgendwie diese Künstler, auf die AI trainiert wurde, dann auch irgendwo die Rechte abgetreten haben an die KI. Und da gibt's noch super viel Grauzone und es ist noch nicht wirklich geklärt, wie damit vorgegangen wird. Es gab zum Beispiel ein Künstlerkollektiv, die haben Midjourney, mit denen man ja Bilder mit generativer KI erstellen lassen kann, verklagt, weil die eben mit deren Kunst gefüttert wurde. Und dann hat jemand daraus was Neues kreiert, die haben das erkannt. Und dann ist die Frage, ist das jetzt geklaut oder nicht? Also es bestehen auch echt große Risiken auf der einen Seite, die man gut einschätzen muss, auf der anderen Seite aber auch die Chancen, die man nicht ignorieren darf. Mhm.
Du hast gerade angesprochen, dass der dreijährige Sohn des YouTubers mit dem Reverse Bicycle viel schneller umgehen kann als ältere Leute. Das ist ja eine ganz gute Metapher, finde ich, für die Digitalisierungswelt und Automatisierungswelt. Was sind denn jetzt so eigentlich die Jobs der Zukunft, die gebraucht werden? Und was sind so eigentlich die großen Skills, die man lernen muss, wenn man in die Berufswelt einsteigt oder auch schon davor?
Dadurch, dass die Entwicklung, gerade was das Thema also Technologie angeht, immer schneller werden, ist der beste Skill, den man lernen kann, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und da flexibel zu bleiben. Das würde ich erstmal so vorausschicken. Es gibt auch noch eine coole Zahl vom World Economic Forum, die sagen, dass ich glaube, ja, genau, 60% aller Schüler, die gerade in die Grundschule gehen, werden irgendwann mal Jobs machen, die heute noch nicht existieren. Das heißt, auch für mich jetzt auf deine Frage ist es super schwer zu antworten, weil ich weiß es nicht, was genau für Jobprofile entstehen. Hoffentlich sind es auch Jobprofile, die zum Beispiel in der Entertaining-Branche liegen, wie zum Beispiel im E-Sports-Bereich. Also dass solche Branchen, kreative Branchen, die uns als Menschen Freude bereiten, eben weiter wachsen und da mehr Wert generiert wird. Das wäre sehr wünschenswert. Oder dass der Jugendfußballtrainer, der vielleicht vorher nicht das als festen Job machen konnte, das jetzt mittlerweile auch als festen Job machen kann. Das ist meine Hoffnung, was Jobprofile angeht und was Skills angeht, denke ich, ja, flexibel sein, sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ich denke, dass Kreativität, was ja auch nicht nur eine angeborene Fähigkeit ist, sondern auch etwas, was man in einem gewissen Maß lernen kann, auch ein sehr wichtiger Skill sein wird in Zukunft.
Wenn du unseren Hörern noch ein paar Tipps mitgeben willst, die sich mit der Materie noch ein bisschen weiter beschäftigen wollen. So Podcasts, Bücher, Videos. Hast du da irgendwas, was du empfehlen kannst? Mhm.
Absolut. Erstmal noch kurz Einwerbung vielleicht. Ihr könnt zu unserem Automation Mac subscriben. Genau, das könnt ihr abonnieren und da veröffentlichen wir alle 2 Wochen auch die neuesten News im Bereich Automatisierung und AI. Dann hole ich mir sehr viel Wissen über LinkedIn. Da können wir auch noch mal ein paar Leute verlinken, bei denen es auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, denen zu folgen. Und dann kann ich noch empfehlen den Podcast von Lex Fridman. Da gibt es zum Beispiel auch eine Folge mit Sam Altman, dem Founder von OpenAI. Das ist dann eher so die Folge, in der KI sehr positiv beleuchtet wird. Es gibt aber auch ein paar Folgen, in denen er Kritiker eingeladen hat. Und da finde ich auch super spannende Diskussionen über den ganzen Themenkomplex. Und da kann man sich auf jeden Fall sehr viel Inspiration und Weiterbildung zu dem Thema holen.
Okay, dann herzlichen Dank dir, Nico, dass du mit mir hier eine Dreiviertelstunde über Automatisierung geplauscht hast. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wie immer packen wir euch die ganzen genannten Links in die Shownotes. Vergesst bitte nicht, dem Nico auf LinkedIn zu folgen. Das ist sehr interessant dort. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Und eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er sehr gut zu uns passen würde, dann besucht doch bitte einmal die Seite karriere.territory.de. Das ist überraschenderweise unsere Karriere-Seite. Da findet ihr Stellenausschreibungen und alles, was ihr sonst so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch. Und dann geht's in 2 Wochen weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.
Ciao.